sagt der Kollege, ich will Jona fragen, wenn ich denn mal im Himmel ankomme. Falls er dort ist, sagt der Zweifler. Falls nicht, können Sie ihn ja fragen, sagt der Kollege. Ihr Lieben, ihr habt gerade etwas in die Hand gedrückt bekommen. Und das soll euch heute herausfordern. Das ist schon mal der erste große Schritt, diesen Umschlag jetzt in die Hand zu nehmen und ihn jetzt zu öffnen. Einen Moment noch. Bitte wieder ruhig werden. Bitte wieder ruhig werden.
Jesus sagte zu seinen Jüngern, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die 5 Beutel erhalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den 2 Beuteln machte sich ebenfalls zugleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der dritte jedoch, der den 1 Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die 2 Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir 2 Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem 1 Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immer noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den 10 Beuteln Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen.
Krasse Geschichte, oder? Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, kurz vor der bevor er in Jerusalem ankommt und alle erwarten, jetzt geht's los. Jesus wird der König. Und Jesus hält eine Rede, die berühmte Endzeitrede, und da ist diese Geschichte oder dieses Gleichnis kommt davor. Was für eine krasse Geschichte. Ist Jesus nicht der Prediger der Armen? Was soll das? Ist doch Kapitalismus pur, oder? Warum haben wir euch jetzt dieses Geld in die Hand gedrückt? Das ist echt. Ja? Nicht, dass jemand von euch glaubt, das ist irgendwie durch einen Farbkopierer gegangen. Dann würde ich mich strafbar machen. Als ehemaliger Banker würde ich dann bis zu vielen Jahren ins Gefängnis gehen wegen Geldfälschung. Ja, also das ist wirklich echtes Geld. Ihr Lieben, ihr habt Geld, ihr habt etwas anvertraut bekommen. Und wir haben gesagt, wir werden in 6 Wochen hier einen Gottesdienst feiern, wo wir euch herausfordern wollen, dieses Geld so einzusetzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Aber in 6 Wochen werden wir einen Gottesdienst hier feiern. Am 2.11. Und wir werden euch einladen, Zeugnisse zu geben, zu sagen, was haben wir mit dem Geld gemacht? Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Immer in dieser Perspektive des Reiches Gottes. Und ihr Lieben, es wird am Ende natürlich auch nicht so sein, dass wir euch dann das Doppelte draufgeben können, sondern das, was wir haben einen bestimmten Betrag ausgegeben und was mehr drin sein wird, wovon wir ganz stark ausgehen, das werden wir für drei Zwecke einsetzen werden. Das Dritteln, ein Teil werden wir an Aki geben, einen Missionar, den wir aus unserer Gemeinde hier ausgesandt haben. Ein Teil werden wir einsetzen für die Gefangenen in der JVA Oldenburg, die an Weihnachten kein Geschenk bekommen. Da gibt es eine ganze Menge, die kein Geschenk bekommen. Und einen Teil werden wir an Trauerland spenden. Das ist der Verein, den wir als Gemeinde hier beherbergen dürfen und die eine wunderbare Arbeit für trauernde Kinder machen. Also das ist der Sinn, ja. Also, und es kann vielleicht auch sein, dass du sagst, boah, ich bin jetzt voll ärgerlich, warum gibst du mir das Geld jetzt in die Hand? Aber das ist genau das, was Jesus in dieser Geschichte auch ausgedrückt hat. Du hast Leben geschenkt bekommen. Du darfst zu Jesus gehören, wenn du schon zu Jesus gehörst. Und das ist eine Verantwortung. Und ich möchte anhand dieses Textes drei Punkte mit euch mir anschauen. Der erste Punkt ist, du hast Talent. Diese Geschichte wird ja häufig beschrieben, auch als das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das liegt daran, dass es im Griechischen eben Talent dort steht. Und das ist eine Maßeinheit in der damaligen Zeit gewesen. Daher auch unser deutscher Begriff Talent. Du hast Talent oder Talente. Einer hat ja nur einen bekommen, einer hat fünf bekommen, je nach seinen Gaben. Der zweite Punkt, du trägst Verantwortung, nimm die Herausforderung an. Und der dritte Punkt, du wirst Rechenschaft ablegen. Also du wirst nicht in 6 Wochen hier nach vorne gebeten und musst, also das wird freiwillig sein. Ja? Also wir werden schon ein Opfer einsammeln und wir werden von einigen Leuten auch hoffentlich tolle Zeugnisse haben, aber du wirst Rechenschaft ablegen, zumindest vor dir selbst. Und Jesus sagt hier noch einen anderen Aspekt mit diesem Gleichnis, man wird Rechenschaft ablegen eines Tages vor ihm für das, was du von ihm anvertraut bekommen hast. Der erste Punkt, du hast Talent. Man kann das Himmelreich, wie gesagt, wie Jesus das gesagt hat, auch damit vergleichen mit jemandem, der auf eine Reise ging und der dann Beutel von Geld verteilt hat. Vers 15, einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel, einem dritten gab er 1 Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend und dann reiste er ab. Zunächst einmal möchte ich sagen, es ist ein Vorrecht, überhaupt so einen Herrn zu haben. Jesus hat seine Jünger hier vor sich, das sind Leute, die schon mit Jesus unterwegs sind, die Vergebung ihrer Sünden bekommen haben. Es ist ein Vorrecht, im Team Jesus dabei zu sein. Und wenn du das mal verstanden hast, dann ist es wichtig zu verstehen, du bist begabt, du hast ein Talent bekommen. In der Gabenliste im Korintherbrief, da heißt es, ein jeder hat eine Gabe. Jeder hat eine Gabe. Das ist nicht ein jeder sollte eine Gabe haben oder vielleicht habt ihr ja alle eine Gabe, sondern da steht dort, jeder hat etwas mit beizutragen im Leib Christi. Jeder hat etwas beizutragen in dieser Welt und in dieser Gemeinde. Und die Frage ist ja zunächst einmal, was ist denn der Besitz, den wir bekommen im übertragenen Sinn? Und ich würde sagen, der Besitz, den wir als Christen haben, ist Jesus Christus selbst. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus. Wir haben eine Botschaft zu verkündigen. Jesus Christus, die frohe Botschaft von Jesus. Paulus sagt an Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezank der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Gib es weiter, Timotheus. Bewahre, was dir anvertraut ist und gib es weiter. In 2. Timotheus heißt es, aus diesem Grund leide ich all dies, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Und dann spricht er zu Timotheus, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe Christi Jesu. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Es ist mir wichtig und ich glaube, dass es Jesus wichtig ist, dir bewusst zu machen, du hast etwas bekommen von Gott. Du bist beschenkt. Damit geht das mal los. Wir haben vorhin gehört, dass wir nicht bei Gott etwas leisten müssen. Stimmt. Wir müssen nicht etwas leisten, um gerettet zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja, könnte man im Hinterkopf so haben. Als ich dieses Gleichnis früher mal gehört habe, habe ich ganz schön Angst bekommen. Oh, wenn ich meine Talente nicht richtig einsetze, darum geht es nicht. Das ist eine Geschichte, die Jesus an seine Jünger sagt. Es geht darum, dass er sagt, am Ende wird es eine Abrechnung geben wo es darum geht, was hast du mit dem getan, was ich dir anvertraut habe. Da geht es nicht darum, gerettet oder nicht gerettet, sondern es geht darum, dass Christus am Ende auch von seinen Jüngern Rechenschaft fordern wird. Das ist eine klare biblische Botschaft. Aber die Voraussetzung ist nicht die, so nach dem Motto, jetzt musst du mal ganz tief in deine Tasche greifen und gucken, was du da irgendwie drin hast, sondern du bist beschenkt. Und das, was du geschenkt bekommen hast, deine Talente, die darfst du einsetzen im Reich Gottes. Du musst nicht irgendwie dich vergleichen mit den anderen. Ist doch klar. Das sind auch Jesus hat hier gesagt, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten. Das heißt also, ich muss mich nicht vergleichen mit irgendwelchen super tollen Mega-Pastoren zum Beispiel, in meinem Fall. Wenn ich anfange, mich mit großen Pastoren zu vergleichen, die es in unserer westlichen Welt hier so gibt und auch in der ganzen Welt, dann komme ich immer ganz schlecht weg. Fühle ich mich immer ganz mickrig. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Wir haben letztes Mal da schon drüber gesprochen. Es geht nicht darum, sich zu vergleichen mit dem, was hat der andere bekommen und wie viele Gaben hat der zu tragen, sondern du bist begabt. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, der wichtig ist, den du heute Morgen hören sollst. Du hast Gaben, natürliche Gaben bekommen und übernatürliche Gaben bekommen unter Umständen. Wenn du mal einfach deinen Leib als ein Geschenk ansiehst, du kannst in deinem Leib leben. Hast du den nicht selbst ausgesucht? Du bist Geschöpf. Der Schöpfer des Himmels und der Erden hat dir einen Leib geschenkt. Und er hat gesagt, es ist gut so. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, nicht in so eine Leibfeindlichkeit hineinzukommen, sondern wir sind Geschöpfe mit Körper, Seele und Geist. Und alles hat Gott angeschaut und gesagt, das ist sehr gut. Das sage ich auch bewusst gegen die griechische Philosophie, die das Leibliche verdammt und das schwappt manchmal auch in das Christentum hinein. Dein Körper ist wunderbar, sagt Paulus auch im Psalm 139. Dass du eine gute Erziehung haben konntest unter Umständen, dass du zur Schule gehen kannst, dass du in diesem Land leben darfst. Ihr Lieben, es gibt im Moment Länder, das kriegt ihr in den Nachrichten mit, wo man eben nicht mehr so ganz entspannt seinen christlichen Glauben leben kann. Was für ein Privileg ist es, in diesem Land zu leben. Ihr Lieben, dafür können wir gar nicht dankbar genug sein. Das ist etwas, was wir bekommen haben und was wir nutzen dürfen. Dass wir auch unseren Glauben frei leben dürfen. Und das dürfen andere auch. Was für ein Geschenk. Dann die übernatürlichen Gaben. Ich sage ganz bewusst, das Wort Gottes, was uns gegeben ist, ist inspiriert vom Heiligen Geist. Daran können wir Orientierung bekommen. Das Wort Gottes ist aus meiner Sicht eine übernatürliche Gabe, damit wir unser Leben leben können. Wir bekommen den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, die in uns lebt, die durch uns in die Welt hinein wirken will. Geschenkt. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Ist es nicht ein Vorrecht für dich zu wissen, der Geist des lebendigen Gottes wohnt in meinem Herzen? Wer mag da nicht auf die Knie gehen in Anbetung und Dankbarkeit und sagen, Gott, danke, dass du dir in meinem Herzen Wohnung genommen hast, dass du mir das gibst, was ich brauche. Und ich möchte dir die Frage stellen, was hast du bekommen? Bist du dir dessen bewusst, was sind deine Talente? Und wenn das nicht dir klar ist, dann fordere ich dich heraus, dass du dich damit beschäftigst, dass du in die Gegenwart Gottes gehst, wo wir letzte Woche einiges drüber gehört haben, und Gott fragst, Gott, was hast du mir gegeben? Dass du in der Gemeinde oder darüber hinaus guckst, wo kann ich auch etwas einsetzen? Dass du darüber dir klar wirst. Was hast du bekommen? Und was ist Teil von dem, was du einbringen kannst? Ein wichtiger Punkt, der auch damit verbunden ist, ist ja die Frage, wem gehört das denn alles? Dass du dir bewusst machst, dass alles, was du bekommst, alles, was du hast, ist dir geschenkt. Also deine Finanzen, deine Fähigkeiten, deine Umgebung, das hast du von Gott geschenkt bekommen, anvertraut bekommen. Maria Prejan hat das so schön gesagt, ich bin nur Verwalter. Die Frau leitet ein Werk mit über 300 Mitarbeitern und mehrere Millionen Euro kommen da rein und sie sagt, ich bin nur der Verwalter. Und so ist es auch bei dir. Das, was du an Finanzen bekommen hast, das, was du an intellektuellen Fähigkeiten bekommen hast, was du an Gaben und Fähigkeiten in der Hand hast, ist dir geschenkt. Du bist ein Beschenkter. Und so wie du gerade einen Geldschein in die Hand bekommen hast, so sollst du dir bewusst sein darüber, dass Gott dich beschenkt. Du hast etwas bekommen. Und du musst dich nicht vergleichen mit dem, der eventuell 20 Euro bekommen hat. Ja, wir haben nicht nur 10 Euro verteilt, sondern einige haben auch 20 bekommen, sogar 50 Euro. Und das fordert nicht dazu auf, sich zu vergleichen, sondern sich bewusst zu machen, ich bin beschenkt. Ich komme zum zweiten Punkt. Du trägst Verantwortung und es ist die Frage, ob du deine Herausforderung annimmst. Wenn wir die Verse 16 bis 18 uns anschauen im Matthäus-Evangelium, da heißt es, der Diener, der die 5 Brote erhalten hatte, ging sofort hin und fing an zu arbeiten. Das Geld anzulegen, kann man auch übersetzen. Und er konnte es bald verdoppeln. So hat es auch der zweite gemacht. Und der dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Im Urtext fallen hier zwei Verben auf. Und das ist das Wort gehen, hingehen. Die ersten beiden gehen ganz normal hin und fangen an zu arbeiten, heißt es dort. Und der dritte, da steht im Urtext ein Wort, wo man könnte erwarten, dass da wieder das gleiche Wort steht. Der erste geht, der zweite geht und der dritte geht auch. Aber da steht ein anderes Wort. Da steht nämlich, er geht weg. Er distanziert sich. Er haut ab. Könnt ihr euch das vorstellen? Der eine fängt an, die ersten beiden gehen hin und fangen an zu arbeiten. Sie wandeln, sie leben, führen ihr Leben und setzen ihr Leben ein. Und der andere haut ab. Der distanziert sich, der geht in Distanz. Das Wort kommt zum Beispiel auch im Johannesevangelium vor, in Johannes 6, Vers 66, wo die Jünger, die zuerst zu Jesus gehört haben, die dann nicht von Jesus distanziert haben. Sie gingen von Jesus weg. Da kommt das Wort wieder vor. Und an dieser Stelle geht es darum, deine Herausforderung anzunehmen. Die Frage, was machst du in dieser Zwischenzeit? Hier gibt es zwei verschiedene Personentypen. Die ersten beiden und der dritte. Die ersten beiden, die setzen ihre Gaben, ihre Talente ein. Sie gehen verantwortlich mit dem Geld um, das ihnen anvertraut ist. Und sie gewinnen hinzu. Und gewinnen ist im neutestamentlichen Kontext immer ein Verb, was für Mission benutzt wird. Hört mal auf folgenden Text zum Beispiel. 1. Korinther 9, Abvers 19. Das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin, sagt Paulus. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetze dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Habt ihr gemerkt, wie oft das, um einige für Christus zu gewinnen, in diesem Text vorkommt? Das ist die Buchführung im Reich Gottes, unter anderem. Es geht darum, Menschen für Christus zu gewinnen. Oder im Petrusbrief, wo es heißt, ihr Ehefrauen sollt euch euren Ehemännern unterordnen, auch dann, wenn sie nicht an die Botschaft Gottes glauben. Das Beispiel eures Lebens wird sie mehr überzeugen als alle Worte. Sie werden für Gott gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr vorbildlich und in Ehrfurcht vor Gott lebt. Da geht es wieder darum, Menschen für Christus zu gewinnen. Und das ist wirklich einer der wichtigen Punkte, wie das Reich Gottes gebaut wird. Einer der wichtigen Punkte, das, was wir unter dem Stichwort Evangelisation zum Beispiel beschreiben würden. Menschen die frohe Botschaft zu sagen, dass sie Christus kennenlernen. Aber ihr Lieben, das ist nicht alles. Wenn wir nur diesen Teil betonen würden, würden wir die Botschaft vom Reich Gottes verkürzen. Das Reich Gottes ist viel mehr. Es geht auch darum, Gott und alle Menschen zu lieben. Es gibt drei wichtige Punkte, was das Reich Gottes angeht. Der erste war, Menschen für Christus zu gewinnen, Evangelisation. Der zweite ist, Gott und alle Menschen zu lieben. Der große, das Gebot der Liebe, Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Herzstück. Wir sind durch Jesus Christus mit dem Vater versöhnt, haben wir letzte Woche gehört. Die Basis ist Liebe. Wir dürfen Gott in Liebe begegnen. Und daraus ergibt sich, dass wir auch alle anderen Menschen lieben. Dass wir die Eltern ehren, zum Beispiel in Familien. Dass wir Geschwister und Verwandte lieben können. Aber auch, dass wir einander in der Gemeinde lieben können. Oder dass wir in der Arbeit, an der Uni, in der Schule den Nächsten lieben können. Das gehört auch dazu, damit Reich Gottes gebaut wird. Die Liebe ist das, woran alles gemessen wird am Ende. Alles, was wir getan haben. Sagt Paulus ganz klar im Korintherbrief, du kannst alle Gaben haben. Du kannst die in Engelszungen predigen. Du kannst deinen Leib sogar hingeben und alles mögliche, ganz fromme Sachen tun. Wenn du die Liebe nicht hast, dann ist es sinnlos. Und einer der wichtigen Punkte, der aus meiner Sicht in unseren frommen Kreisen häufig verachtet oder nicht auf dem Zettel ist, ist die Verantwortung für die Schöpfung, die wir bekommen haben von Gott. Sehr, sehr wenig beachtet. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Schieflage auch in unserer Theologie an einigen Stellen zu erklären. Gott hat die Schöpfung nicht aus dem Blick genommen. Er arbeitet weiter an seiner Schöpfung, um sie wiederherzustellen. Gott hat den Menschen geschaffen und ihnen den Auftrag gegeben, über die Erde zu herrschen. Das ist ein Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Und ich glaube, dieser Auftrag hat nicht aufgehört. Auch mit dem Sündenfall nicht. Keith Warrington schreibt, wir müssen sowohl den Himmel, die Geistwelt als auch die Erde als Bestandteil einer einzigen Schöpfung lieben. Alle Bereiche des Lebens sind wichtige Bestandteile der Welt Gottes. Und ich habe das für mich selber Stück für Stück neu lernen müssen. Nicht mehr dieses zu trennen in geistlich und nicht geistlich. Alle Bereiche unseres Lebens sind für Gott interessant. Wie deine Familie aussieht, wie deine Arbeitsstelle aussieht. Dass Gott dich gebrauchen will in deiner Familie. Dass dort das Reich Gottes kommt, wenn du dafür betest, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Wenn du am Arbeitsplatz schwierigen Herausforderungen steckst, dass du betest, dass Gott dir Impulse gibt, wie das aussehen kann, konkrete Dinge zu lösen zum Beispiel. Das Reich Gottes kommt an deiner Nachbarschaft, da wo du Stress mit deinem Nachbarn hast und wo du anfängst, erstmal deinen Nachbarn zu segnen und in den Raum des Geistes hineintrittst und deinen Nachbarn segnest, die Liebe Gottes über seinem Leben ausrufst, wie du ihn segnest und nicht Rache übst, indem du dich wehrst. Alle Bereiche, Familienleben, Politik, die Arbeit, Produktionsprozesse, überall in der Uni, das sind Dinge, wo Gott Interesse dran hat. Das ist seine Welt. Und Gott ist dabei, seine Schöpfung zurückzuerobern. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist auch das, was die christliche Kirche über viele Jahrhunderte gelebt hat und vorangebracht hat. Deswegen hat man Schulen gegründet. Deswegen hat man Krankenhäuser gegründet. Deswegen hat man sich eingesetzt für die Menschen. Das war die Motivation. Und das muss sie wieder mehr werden. Wenn wir diesen Aspekt des Reiches Gottes auslassen, wenn wir die Welt um uns herum nicht mehr so sehen, wie Gott sie sieht, wenn wir sie nicht mehr lieben, so wie Gott sie liebt, dann haben wir eine Privaterlösungstheologie. Dann geht es nur noch darum, ich und mein Jesus und ich und Hauptsache, ich bin gerettet. Und es geht um mehr. Dafür hat Gott dich auch begabt, um in deiner Umgebung einen Unterschied zu machen, dass dort das Reich Gottes kommen kann. Wir haben eine Berufung für die Schöpfung und eine Verantwortung für diese Welt. Und ich habe ein Beispiel herausgewählt, was mich in der Vorbereitung an eine Situation erinnert hat. Als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, ich habe die beim Joggen gehört. Es geht um eine Geschichte für Lehrer. Wir haben ja einige unter uns. Und als ich die das erste Mal gehört habe beim Joggen, bin ich angehalten, als ich die Geschichte zu Ende war, weil ich so bewegt war, dass mir die Tränen kamen. Eine Geschichte, wie das Reich Gottes gebaut wird in der Schule. Und die Geschichte habe ich gehört von Toni Campaolo, einem meiner Lieblingsprediger, den ich oft morgens beim Laufen oder so im Ohr habe. Und das ist die Geschichte von Teddy Stollard. Und die Lehrerin heißt Mrs. Thompson, also Frau Thompson. Und die Schule geht wieder los und Frau Thompson begrüßt natürlich alle Kinder. Ich habe euch alle ganz doll lieb und schön und Freude, Freude, Eierkuchen. Aber ihr Lehrer, ihr wisst, dass nicht alle Kinder gleich sind. Und ihr habt auch nicht alle Kinder gleich lieb. Und das war bei dieser Mrs. Thompson auch nicht. Da war dieser Teddy Stollard. Der war echt komisch. Der sitzt immer nur so slowly da rum und antwortete in monotonen Silben, ja, nein, stinkt ein bisschen, sieht ein bisschen schmutzig aus. Und sie hat eine Heidenfreude darüber entwickelt, an seinen Arbeiten immer einen roten Strich dran zu machen und am Ende eine 5 und eine 6 draus zu machen, weil das war echt ein komischer Junge. Erste Klasse. Und dabei hätte sie es eigentlich besser wissen sollen. Am Ende des Jahres macht sie sich immer Notizen. Und nach dem ersten Jahr schreibt sie, Teddy hat Probleme mit der Arbeit, ist eine schwierige Familiensituation, arme Eltern. Zweite Klasse, Teddy ist ein guter Junge, aber wirklich nicht ernst genug für einen Zweitklässler. Seine Mama ist schwer krank. Am Ende der dritten Klasse schreibt sie in ihr Tagebuch, Teddy ist immer mehr zurückgezogen und ihm ist alles gleichgültig. Seine Mutter ist dieses Jahr gestorben, sein Vater interessiert sich nicht für ihn. Am Ende der vierten Klasse schreibt sie, Teddy ist ein Troublemaker, also ein Kind, das immer nur Ärger macht. Er braucht eigentlich Hilfe. Und dann kam Weihnachten, fünfte Klasse, und die Kinder bringen immer Geschenke mit für ihre Lehrer. Und die platzieren die ganzen Geschenke so auf den Lehrerpult. Und auch der kleine Teddy bringt so ein schummerig eingepacktes Paket nach vorne und die Kinder fangen schon an zu lachen. Huhuhu, was hat denn der da mitgebracht? Meine Mama hat das viel schöner eingepackt, das könnt ihr euch so vorstellen. Ja? Aber die Frau war überhaupt überrascht, dass der Junge überhaupt ein Geschenk dabei hatte. Hat sie es ausgepackt und dann fällt da eine Kette raus, wo die meisten Steine schon rausgefallen sind, so eine billige Modeschmuckkette und ein billiges Parfüm. Und die Kinder lachen. Und die Kinder gehen nachher alle raus und der kleine, Lehrerin macht aber höflichkeitshalber, macht sie sich die Kette um, macht ein bisschen Parfüm dran und sagt dann so ein bisschen beschämt, ist das nicht nett, so zu den Kindern, um das irgendwie, diese Scham von dem Kind etwas wegzuhalten. Und am Ende des Tages, als die Kinder alle raus waren, kam Teddy zu dieser Frau und sagte, Mrs. Thompson, heute haben sie so gerochen, wie meine Mutter gerochen hat. Und die Kette hat meine Mutter getragen. Die hat meine Mutter gehört. Das steht ihnen sehr gut. Und ich bin wirklich froh, dass sie mein Geschenk angenommen haben. Und dann ist er gegangen. Und dann ist diese Frau in ihrem Lehrerzimmer angefangen zu weinen und zu beten und hat um Vergebung gebeten. Und sie hat gesagt, dass Gott ihr doch bitte vergeben soll. Und am nächsten Tag, als die Kinder wieder zur Schule gekommen sind, hat sich dieser Klassenraum in einen Ort des Reiches Gottes verwandelt. Mrs. Thompson war eine neue Lehrerin geworden. Sie hat sich jetzt um die Kinder gekümmert. Und ganz besonders hat sie sich um Teddy gekümmert. Sie hat ihn ermutigt. Sie ist ihm Tutor gewesen. Sie hat ihn unterstützt. Und am Ende des Schuljahres hat Teddy aufgeholt mit den vielen der Kindern und war einigen sogar schon voraus. Dann ging es weiter, dass Teddy die Schule beendet hat und Mrs. Thompson hatte dann von ihm nichts mehr gehört. Aber eines Tages kam eine Nachricht. Frau Thompson, ich habe Abitur gemacht. Vielen Dank, ich wollte, dass Sie die Erste sind, die das wissen. Teddy Stollard. 4 Jahre später kommt wieder eine kurze Nachricht. Mrs. Thompson, ich möchte Sie als Erste wissen lassen, ich bin der Zweite in meinem Jahrgang an der Universität. Es war nicht leicht. Teddy Stollard. Und 4 Jahre später kommt eine weitere Nachricht. Miss Thompson, heute bin ich Dr. Theodore J. Stollard. Arzt. Wie ist das? Ich möchte, dass Sie die Ersten sind. Ich werde heiraten am 25. Juli und ich möchte, dass Sie kommen und dort sitzen, wo meine Mutter gesessen hätte. Sie sind die Einzige in der Familie, die ich noch habe. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Teddys dollert. Und diese Frau ist hingegangen und saß dort, wo die Mutter hätte gesessen, wenn sie noch gelebt hätte, weil sie es verdient hat. Diese Frau hat ihren Arbeitsplatz zu einem Ort des Reiches Gottes gemacht. Und das ist etwas, was ich an dieser Geschichte so krass finde. Und ich möchte euch ermutigen, zu fragen, wie Gott dich gebrauchen kann an dem Ort, wo er dich hingesetzt hat, um sein Reich zu bauen. Wie ist das mit dem, der sich nicht verantwortlich verhalten hat? Er hat sich distanziert. Er hat sich rausgeredet. Der hat auch nicht mit den anderen gesprochen. Der hat nicht gesagt, hey Leute, wie sieht es bei euch aus? Ich stelle mir so die Frage, das Interessante ist ja, die beiden Ersten fangen an zu arbeiten. Und der Dritte fängt an und haut ab. Was wäre wohl passiert, wenn die sich gegenseitig ermutigt hätten? Was wäre passiert, wenn sie gesagt hätten, wir Leute, wir drei, wir haben verschiedene Gaben bekommen. Und ey, du mit den Fünfen, du bist schon dabei, das zu verdoppeln. Was kann ich da besser machen? Ihr Lieben, dass wir uns auch diese Frage mal stellen. Was hätte da anders laufen können? Warum ist er in die Distanz gegangen? Warum hat er sich distanziert, auch von seinen anderen Mitknechten? Er war ja nicht allein. Warum distanzieren wir uns voneinander? Haben wir das Gefühl, wir sind nicht gut genug? Gott hat uns nicht so viel gegeben, also nehme ich mein Talent lieber zur Seite, packe es ein? Oder sage ich, hey, lieber Bruder, liebe Schwester, danke, dass ich mit dir im Hauskreis sein darf. Danke, dass wir befreundet sein können. Hey, das und das ist meine Herausforderung. Wie würdest du das jetzt machen? Und ihr Lieben, dieser Mann sagt am Ende, ich habe Angst gehabt vor dir. Das wäre aufgefallen. Wenn wir miteinander im Gebet gewesen wären, hätten wir gehört, warum betet der immer so komisch? Oh, großer Gott! Der du den Himmel gerichtet und du wirst mich vernichten und solche Sachen. Das hätten wir doch gehört. Ich habe so eine Angst vor dir. Dann hätten wir sagen können, hey, was ist dein Bild von Gott? Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass wenn heute hier jemand aus dieser Tür rausgeht und jetzt noch gedacht hat, dass Gott schlecht über dich denkt, dass du Angst haben musst vor Gott, dass spätestens diese Angst jetzt vernichtet wird in dem Namen Jesus. Dass du keine Angst mehr haben musst, dass da ein Gott ist, der dich fertig machen will. Dieser dritte Mann hat ein absolut falsches Gottesbild. Er hat gesagt, du bist ein harter Herr. Woher kommt das? Wenn wir mal den Gesamtkontext der Bibel uns anschauen, Gott, der Vater im Himmel, ist kein harter Gott. Der gibt dir sogar noch das, was du dazu brauchst. Und guckt auch, was du kannst. Und sagt nicht nach dem Motto, ich packe bei dir mal fünf drauf, obwohl du nur drei tragen kannst. Ihr Lieben, das ist doch eine Verheißung. Gott schaut auf dich und er traut dir etwas zu, damit du es einsetzen kannst für sein Reich. Und er überfordert dich niemals. Wir überfordern uns manchmal. Und die Erwartungen der anderen Menschen überfordern uns manchmal. Aber Gott überfordert uns nicht. Ich komme zum letzten Punkt. Ab Vers 19 heißt es dann, nach langer Zeit kehrte der Herr zurück. Und das ist eben dieses Bild, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Und dass er dann Rechenschaft fordern wird. Und ich glaube, wir können uns jetzt schon ermutigen zu sagen, hey, wir können ja schon mal eine Zwischenbilanz ziehen. Noch ist Gott nicht wieder da. Noch ist Gnadenzeit. Noch haben wir die Chance, unser Leben einzusetzen für das Reich Gottes. In der Familie, in der Gemeinde, in der Stadt um uns herum. Wir können vor Freude Gott danken, dass wir ihm nachfolgen dürfen. Und jetzt vielleicht die Frage, wo muss ich mich korrigieren lassen? Wo habe ich meine Talente vergraben? Wo habe ich gesagt nach dem Motto, oh, lieber nicht. Der eine sagt, wenig demütig, wie man auf den ersten Blick denken könnte, die ersten beiden, ich habe weitere fünf hinzugepackt. Da müsste man doch ganz fromm sagen, wieso das denn? Das ist doch mal ganz fromm, der Herr tut doch alles. Aber nein, Gott schafft unsere Persönlichkeit nicht ab. Du darfst in Kooperation mit Gott sein Reich bauen. Und das ist, glaube ich, ein Angriff auf falsche Vorbilder, die wir manchmal haben, dass alles nur der Herr machen muss und alles nur Gnade ist. So nach dem Motto, wenn Gott die Menschen, meinen Nachbarn erreichen will, dann soll er das doch machen über Träume oder Visionen oder was weiß ich was. Oder wenn da Leute sind, die in der Not sind, dann sagen wir vielleicht manchmal, ja, die Gnade des Herrn ist mit dir oder solche Sachen, keine Ahnung. Aber mal selber dein Portemonnaie aufzumachen oder sich selber Zeit zu nehmen für einen solchen Menschen. Gott arbeitet in Kooperation mit dir und mit mir. Wie könnte Gemeinde aussehen? Wie kann Gemeinde aussehen, wenn wir die gottgeschenkten Gaben, die Jesus in uns hineingelegt hat, einsetzen? Das ist eine Herausforderung. Und wie das bei Jesus sein wird, das wissen wir nicht genau. Aber wenn du jetzt auch Verantwortung bekommen hast im übertragenen Sinne für ein bisschen Geld und das einsetzen darfst, dann möchte ich dich da auch nicht einfach im Stich lassen, sondern ich möchte dich ermutigen, einfach vielleicht auch mit einigen Ideen, dass du sagst, hey, ich könnte das Geld vielleicht einsetzen, mit einigen Leuten machen wir zusammen und kochen was Nettes und machen Benefits-Essen zum Beispiel. Wir laden Freunde ein, sagen, wofür das Geld ist und kaufen tolle Lebensmittel ein. Man kann was Kreatives basteln, man kann was malen und dann wieder verkaufen. Oder auf dem Flohmarkt und zur Not auch auf die Bank legen. Das ist ja immerhin vom Gleichnis her auch eine zulässige Möglichkeit. Dann dürft ihr uns in 6 Wochen sagen, wie viel Zinsen man für 10 Euro in 6 Wochen kriegt. Da gibt's was für. Das ist die Frage, wo man es einsetzt. Ihr Lieben, wir werden Rechenschaft ablegen. Und das soll nicht etwas sein, was uns Angst macht, sondern Christus gibt dir diese Herausforderung. Und es ist die Frage, ob du diese Herausforderung annimmst, ob du deine Talente sagst, mit allem, was ich habe, werfe ich mich in diese Welt hinein. Alles, was ich bekommen habe, gebe ich fürs Reich Gottes. Das ist die Herausforderung. Getrieben von der Liebe, nicht aus Angst. Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich. Und das ist auch der einzige Motor für uns Christen. Die Liebe Christi, die zu den Menschen drängt. Dazu ermutige ich euch. Und ich möchte euch einfach am Ende auch nochmal so ganz bewusst segnen für diese Zeit. Und ich möchte euch bitten, einfach kurz aufzustehen. Ich habe es einfach so auf dem Herzen, euch jetzt noch zu segnen, dass diese Wahrheit in euch hineinfällt, eure Herzen verändert und euer Tun verändert. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns etwas zutraust, dass du uns die Hände füllst. Danke, dass wir Beschenkte sind. Und ich bitte dich, Jesus, dass wir diese Verantwortung, die wir bekommen haben, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie wahrnehmen und dass wir nicht aus Angst, sondern getrieben von deiner Liebe diese Talente einsetzen, damit dein Reich kommt. Jesus, du bist der Gott, der wiederkommt. Das ist das, was uns Christen wirklich verbindet. In dieser Hoffnung leben wir. Du bist der wiederkommende Gott. Und wir freuen uns darauf, wenn wir dir begegnen. Und ich bete, dass wir da an den Stellen, wo wir Talente vergraben haben, dass wir vom Heiligen Geist ermutigt werden, diese herauszuholen und wieder einzusetzen für dein Reich. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das freisetzt in unserer Gemeinde, dass diese Liebe Christi uns bewegt, miteinander unterwegs zu sein und dann auch ein Segen zu sein für diese Stadt, ein Segen zu sein für die Menschen um uns herum, dass diese Stadt an vielen Stellen ein Stück besser wird durch deine Liebe. Dazu schenk du uns deine Gnade, dazu schenk du uns deine Kraft, dazu schenk du uns das, was wir brauchen. Füll du uns die Hände und wir danken dir für das, was du schon hineingetan hast. Und so segne ich euch, will ich, dass ihr offene Türen sehen sollt, dass ihr Menschen sehen, begegnen sollt, dass ihr dort das Geld oder wie auch immer, eure Fähigkeiten, eure Zeit einsetzt, was Gott euch anvertraut hat, damit sein Reich kommt und viele Menschen ihn kennenlernen sollen. Amen. Setzt euch